Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele. Eigentlich wollte er heute das Intro machen.
Das Intro machen.
Komm, zeig den Leuten dein Schweizerdeutsch.
Hallo Leute und herzlich. Ah, das herzlich ist schwer. Herz. Wie würde ein Schweizer herzlich sagen?
Genauso wie du.
Wie ich?
Ja.
Hallo Leute und herzlich willkommen heute bei dem Physik Evolution Podcast. Zu meiner linken Seite haben wir meinen Host und meinen besten Kollegen, den Luis Frielingsdorf. Und mein Name ist Daniele Briarello.
Schon nicht schlecht. Leute, wenn ihr...
dran fallen.
Ja.
Müssen wir den Ramon einladen. Oder...
Ramon wollte ich tatsächlich mal hier zum Podcast einladen. Er war auch letzte Woche hier in Köln. Wir hatten hier im Evo Gym ein Athletentreffen.
Halt gesehen.
Und ich hatte schon angefragt, hey, wie sieht's aus? Wollen wir eine Podcast-Episode hier gemeinsam aufnehmen? Und er war auch down, aber es hat leider einfach nicht gepasst.
Zeitlich, ne?
Ja. Zeitlich war hier ja viel los. Einfach. Wir hatten einen,
gehen wir nach Schweiz.
Oder wir gehen rüber mal.
Oder wir gehen. Ein bisschen besuchen.
Ja.
Ich war noch nie in der Schweiz.
Ich auch nicht.
Echt nicht?
Österreich, ganz
Österreich.
Oft. Aber Schweiz?
Ich muss einmal diesen Schweizer Käse haben. Die Leute sagen, Schweizer Käse ist hart. Plus, die sagen, Schweizer Wasser ist auch sehr, sehr lecker.
Mm, österreichisches Wasser auch.
Okay.
Also in Wien kannst du echt bestes Leitungswasser trinken, das ist Wahnsinn.
Lohnt sich gar nicht mehr, irgendwie Wasser zu kaufen.
Nee, echt nicht. Das wirklich, ist einfach aus der Leitung, das schmeckt so krass.
Ja.
Unfassbar gut.
Muss man irgendwie zapfen, Alter.
Ja. Ja, nee, wir werden uns auf jeden Fall bemühen, hier noch tolle Gäste auf den Podcast zu bringen. Rahman unter anderem.
Ja.
Dann kannst du da noch, auch nochmal live deinen Schweizerdeutscher Akzent dann unter Beweis stellen.
Lieber nicht, besser nicht.
Ich glaube, du sprichst fast besser Schweizerdeutsch als die Schweizer selber.
Good.
Doch, doch. Macht Daniele schon gut. Off-air noch besser als jetzt on-air. Also, da ist ein Talent vorhanden auf jeden Fall.
Ich danke dir, danke dir.
Wir haben wieder Fragen von der Community erhalten. Die werden wir dann in der zweiten Aufnahme des Tages in Depth beantworten. In der ersten Folge, ja, sprechen wir wie immer so ein bisschen über Gott und die Welt.
Richtig.
Daniele, du bist ja nach wie vor in der Diät und fährst nach wie vor ein recht hohes Trainingspensum.
Richtig.
Wie machst du das aktuell mit der Progression im Training? Versuchst du dich noch zu steigern? Versuchst du noch besser zu werden in den einzelnen Lifts und da gewisse Variablen noch weiter auszubauen?
Ich versuche, also ich bin gerade an so einem Punkt, ich versuche immer wieder zu pushen, aber ich merke, es kommt immer mehr so ein Pushback. Und ich denke, also ich schiebe es oft einfach nur auf die Mentalität und sage so, ich gebe mir immer so Sprüche, so ich bin so ein bisschen gestört beim Training und so, wie ich das angehe, ich beleidige mich gerne selbst und sowas, mhm, und mache mich so voll fertig mental und dann so ein bisschen so Aggression rauszuholen oder manchmal bin ich komplett so zen und ruhig, mhm, einfach atmen und Ruhe. Aber manchmal hole ich mir da so, kitzel ich da, versuche ich da alles so rauszuholen. Und
hast du dir schon mal Slaps selbst beim Training gegeben?
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich?
Ich würde lügen.
Wenn du es gemacht hättest, dann wüsstest du es.
Ich würde lügen, wenn ich jetzt Nein sage. Ja, safe, vor so PRs und sowas.
Machst du es oft?
Nicht mehr, nein, Pro. Also in der Powerlifting-Zeit, so vor PRs, so um kurz so runterzukommen.
Mhm.
Weil du hast so Nervenkitzel und sowas.
Mhm.
So Schiss beim Squatten so unter die Stange zu gehen. Denkst du so. Okay, komm.
Ist manchmal ganz witzig.
Hast du schon was Slaps gegeben?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, es ist, wie du sagst, man hat manchmal so unterschiedliche Mentalitäten auch beim Training, so
ja,
multiple Persönlichkeiten schon auch.
Fast, ja.
So in manchen Situationen so, da will man dann so ein bisschen mehr aus sich selbst herauskitzeln, man will sich selbst so ein bisschen pushen. Manchmal merkt man, okay, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu hart gepusht, jetzt nehme ich mich wieder so ein bisschen zurück und bringe auch wieder so ein bisschen mehr Ruhe und vielleicht auch Fokus in die Trainingseinheiten mit rein. Ich hatte schon wirklich viele Phasen durchlaufen, wo das immer sehr, sehr unterschiedlich war. Zum Beispiel bin ich auch oft mal mit wirklich sehr viel Hype und Aggression in die Sätze reingegangen. Ich habe mir wirklich immer dann einen gewissen Track angemacht zu einer gewissen Stelle und wurde dann auch so ein bisschen laut vor den Sätzen, hab so ein bisschen rumgegrunzt und sowas. So, ne? Und
mal vormachen?
Ja, so einfach
ja.
so tiefes Durchatmen, das mache ich tatsächlich jetzt mittlerweile immer häufiger, ne? Einfach dieses wirklich starke Ein- und wieder Ausatmen. Man merkt, okay, der Puls geht dadurch hoch, der Sympathikus wird aktiviert, ja. Also auch wenn ihr mal in so einer Satzpause wirklich mal so ein bisschen in euch versackt, ja, weil das Training so hart ist und ihr dann so ein bisschen runterfahrt, wenn ihr dann schnell wieder ja einfach in wirklich einen leistungsfähigen Zustand kommen wollt, dann macht man wirklich, ne, wirklich so aggressives Ein- und Ausatmen vor dem Satz. Und das ist zum Beispiel was ich integriert habe, aber eben auch wirklich so, ja, auch, ne, dann sowas, ne, mit den Slaps oder sich auch mal einen Slap geben lassen, ne, gerade so dann mal auch so auf den Nacken klatschen und sowas. Oder einfach auch so die Stange wirklich richtig aggressiv anfassen, so ein bisschen hin und her schieben, wenn die so in der Halterung so drin hängt. All so Sachen, ne? Habe ich mal mehr, mal weniger genutzt. Hatte, wie gesagt, schon so beide Phasen. Dann hatte ich eine Phase, so, da habe ich mir dann gesagt, komm, jetzt wirst du eher zu so einem Mönch beim Training, ne? Und versuchst wirklich mit einem recht geringen Hype-Level einfach einen maximalen Reiz dann letztendlich zu setzen und dann sehr kontrolliert, sehr bedacht, sehr fokussiert dann auch zu trainieren. Und tatsächlich ist das eigentlich auch der Zustand, der für mich überwiegend am besten funktioniert, auch am wenigsten Ermüdung hervorruft. Ich habe halt gemerkt, hey, wenn ich wirklich so bei jedem Satz mich vorher noch so versuche, wirklich aufzuhypen, das ist so anstrengend, jedes Mal wieder, ne, diesen Zustand des Hypes hervorzurufen, das kann ich langfristig nicht.
Was ich mich halt auch immer gefragt habe, weil ich habe ähnliche Dinge wie du getan, mit diesen Puls hochbringen und sowas, also animiert werden, ein bisschen euphorisch werden. Ich denke, das ist auch irgendwo ein Skill, den man lernen kann, so wie man beim, sage ich mal, Mönchsein seinen Puls eher beruhigt und man so eher versucht, in so einen Flow-State zu kommen. Und bei der anderen Herangehensweise, man eher versucht, so ein bisschen sein Adrenalin zu wecken und da nochmal ein bisschen mehr Power zu ziehen oder Kraft oder Motivation, Fokus, was auch immer. Ich habe auch bemerkt, wenn ich es schaffe, meinen Puls zu korrigieren, also im Prinzip manipuliere ich den hoch oder runter, da habe ich mich dann gefragt, okay, da war die Challenge so, okay, wie viel davon ist wirklich meine richtige Stärke und wie viel ziehe ich gerade einfach aus diesem State, entweder diesen aggressiven State oder diesen ruhigen State. Und was ist wirklich meine wahre Norm, was ist mein Status Quo? Weil ich denke mir so, irgendwas müsste davon cheaten sein. Weil der Flow-State ist, wenn du einmal richtig im Flow bist, du bist richtig im Fokus, das ist schon geil, weil da fühlt sich halt auch irgendwie alles gut an und es float und weil ich meine, und alles, was du bewegst und kann, du hast die Mind-Muscle-Connection und du spürst den Muskel und du weißt, in welchem Winkel du drücken musst, alles fühlt sich perfekt an. Aber wenn du dann in diesem aggressiven State bist, so, und du bist so etwas aufgeputschter, es ist ja trotzdem dein Körper und es ist trotzdem deine Kraft, aber in der Verfassung bist du ja trotzdem was stärker. Und dann frage ich mich, ist das so ein bisschen Cheating oder ist es nicht Cheating? Ist es,
ich meine, du hebst dich natürlich auf einen Zustand, den du wahrscheinlich sonst nicht erreichen würdest, ohne eben diese Maßnahmen im Vorhinein zu treffen.
Richtig.
Solange das aber ein Zustand ist, den du halt regelmäßig beim Training einnehmen kannst, dann sollte das kein Problem sein. Ich denke da immer irgendwie so an Dragon Ball, wo die dann in eine bestimmte Form reingehen und diese Form halt enorm viel Energie kostet und diese halt nicht lange eben halten können.
Ja.
Bedeutet, du musst diesen Zustand wirklich gezielt und kalkuliert eben einsetzen. Bei den Übungen, bei den Sätzen, wo es wirklich nötig ist, ist es jetzt halt die Frage, ob du, wenn du, ich sag, in deiner Pull-Einheit 20 Sätze machst, ob du dann schon bei den ersten Bizep-Curls eben, ne, diese Energie in diesen aggressiven Zustand verwenden willst oder ob du den vielleicht erst beim Top-Set, beim ADL einsetzt, wo du 200 Kilo auf Reps hebst. Ja, deswegen, so ein Zustand gilt es wirklich dann kalkuliert, eben auch bei den richtigen Übungen zum richtigen Zeitpunkt eben einzusetzen, weil das kostet einfach enorm viel Energie und die fehlt dir dann an anderen Stellen. Ne? Deswegen ja auch meine Entscheidung, da eher so ein bisschen von wegzutreten, mir keine Slaps selbst zu geben, nicht immer die perfekte Stelle von einem Track vorher auszuwählen und mir vorher noch, was weiß ich, einzureden und sowas, bevor ich die Stange aus dem Rackcape und so. Also das muss schon wirklich gezielt und kalkuliert eingesetzt werden, das Ganze. Ja. Aber grundsätzlich, wenn du diesen Zustand abrufen kannst, dann bist das du, ja, dann ist das deine Fähigkeit und dann gehört die Leistung, die du mit diesem Zustand bringst, auch dir, und das ist nichts, was mit Cheaten zu tun hat. Ich meine, die besten Wettkämpfer, die bringen sich in den Situationen, wo es zählt, also vor einer Competition, vor einem One-Rep-Max auf der Powerlifting-Plattform, bevor es auf die Bodybuilding-Bühne geht, alle in einen gewissen Zustand, wo sie leistungsfähig sind und optimal einfach performen können. Ne?
Richtig. Ja, weil ich dachte mir, mit dem Cheaten-Gedanken, weil wenn es nicht erhaltbar ist, diese Form, und die ist ja auch immer wieder unterschiedlicher. Manchmal hast du mehr Hype, manchmal hast du weniger Hype, manchmal kannst du noch 1% mehr rauskitzeln. In dem Rahmen hast du halt immer Schwankungen.
Ja, richtig.
Aber wenn du so eher den ruhigeren und diesen Mönch-Ansatz annimmst, dann hast du viel mehr Balance im Training, kannst auch da auch mehr schauen, weil die ganzen Faktoren einfach replizierbar sind,
ja,
dass du dich wirklich steigerst.
Ja.
Aber wenn du in diesen Hype, in diesen aggressiven Zustand bist, dann ist es halt, mal haust du mega den PR raus,
ja,
versuchst diese Situation dann nochmal zu wiederholen,
ja,
scheiterst,
ja,
und dann schaffst du es wieder und dann hast du so Wellen.
Mhm.
Du kannst halt nie sagen, was davon war wirklich meine Kraft, was davon war der Hype, weil beim Training, es gibt natürlich verschiedene Faktoren, zum Beispiel, wenn du im Gym bist und du bist im Commercial Gym oder du bist irgendwo mit anderen Leuten, mit Freunden und du willst imponieren, auf einmal hast du vielleicht so ein bisschen mehr Kraftzuwachs, einfach durch diesen psychologischen Druck, hey, ich muss performen.
Mhm.
Aber wenn du dann ganz alleine bist, ist dieser psychologische Druck komplett weg.
Mhm.
Und auf einmal ist diese Kraft, die du hattest bei dem, keine Ahnung, du hast 50 Kilogramm Kurzhantel Benchpress gemacht, Schrägbank drücken. Und das war mega easy, hast 8 Reps weggeknallt. Dann bist du alleine und struggles bei der dritten, denkst dir so, what the fuck, wieso ist das so schwer?
Ja, so krasse Schwankungen dürfen natürlich nicht auftreten. Also dann ist ja irgendwas verkehrt, ne?
Ja.
Also wenn die Performance wirklich so stark schwankt, dass ihr da wirklich Schwankungen von über 25-30% in eurer Trainingsleistung habt, also dann trainiert ihr entweder ohne Hype viel zu lasch oder eigentlich ist das die einzige Möglichkeit, weil Hype kann halt auch nur bedingt irgendwo mehr Leistung rauskitzeln.
Meinst du nur bedingt?
Wenn es viel Leistung rauskitzelt, dann macht ihr vorher sonst was falsch.
Aber ich glaube, das wäre ein nicer Test. Hast du nicht von dem Bericht gehört, ich weiß nicht, ob es real war, diese Frau, die irgendwie ein Auto angehoben hat von der Seite, weil irgendwie ihr Kind unterm Auto lag?
Aha.
Ich weiß nicht, wie real die Story ist.
Mit Sicherheit. Also wenn der Überlebensinstinkt kickt, wenn du selbst in Gefahr bist oder dein Ein und Alles, dein Kind,
ja,
in Gefahr ist, ich glaube, dann, klar, ruft man nochmal andere Kräfte auch hervor, aber ich glaube trotzdem nicht, dass selbst wenn dir jemand die Knarre an den Kopf hält und sagt, du drückst jetzt dein One-Rep-Max zweimal, dass du das dann schaffst.
Uff.
Wenn du im Training vorher alles gegeben hast, dann wirst du das nicht schaffen und dann wirst du die Kugel kriegen.
Ja.
Also, wenn du mit diesem Hype dann diese Leistung bringst und auf einmal, ne, jetzt im Falle One Rep Max, das Ganze zweimal drückst, dann hast du vorher nur mit 50% trainiert. Und ja, dann sollte das ein Weckruf sein. Das heißt, wenn ihr wirklich mal merkt, ey, jetzt in dieser Trainingseinheit passt einfach alles zusammen, da sind Leute da, die pushen mich, die gucken auf meine Leistung und ich habe vorher Koffein genommen und ich habe jetzt noch hier die perfekte Stelle bei der Musik und vorher noch eine Klatsche noch gekriegt, bin jetzt komplett aktiviert und ich schaffe jetzt auf einmal beim Seitheben 5 Reps mehr und mache anstatt 10 Reps mit einem bestimmten Gewicht jetzt 15 Reps, dann sollte das eher ein Weckruf sein dafür, dass ihr eigentlich in eurem sonstigen Setting einfach nicht hart genug trainiert.
Hast du Athleten bei dir im Coaching, die nicht hart trainieren? Wisstest du das? Also hast du so da Erfahrungen gemacht, dass Leute tendenziell sich unterschätzen?
Absolut. Immer wieder.
Glaubst du, es gibt mehr, dass, also, Glaubst du jetzt im Rahmen, jetzt nach deiner Erfahrung, dass sich mehr Athleten überschätzen oder eher unterschätzen?
Eher unterschätzen.
Ja?
Ja, also die Leute trainieren weiter weg vom Muskelversagen, als sie eigentlich denken.
Mhm.
Und ja, das ist ganz, sehe ich ganz oft zu Beginn einer Zusammenarbeit, dass die Reps in Reserve, die ich dann auch zu Beginn vorgebe, zumindest aus meiner Sicht noch nicht eingehalten werden. Also ich denke mir immer oft, okay, da wäre noch mehr drin gewesen und dann...
Woran erkennst du das? Also was sind die Indikatoren, wo du das halt festmachst?
Primär der Barspeed, also wie schnell sich die Hantel oder der Hebelarm einer Maschine eben bewegt. Und das kann man immer ganz gut vergleichen, wenn du die erste Wiederholung und die letzte Wiederholung nimmst. Die müssen sich von der Bewegungsgeschwindigkeit signifikant voneinander unterscheiden. Die letzte Wiederholung, wenn wir jetzt so einen Bereich 2 bis 0 Reps in Reserve, sage ich mal, anvisieren, also oder in diesem Bereich einfach trainieren, dann wird man schon merken, dass die letzte Wiederholung ein bisschen langsamer geht. Also wenn du die letzte Rep eines Satzes immer noch so schnell beschleunigen kannst wie die Wiederholung davor, dann bist du nicht so nah am Muskelversagen, wie du wahrscheinlich denkst.
Ich trainiere zu leicht.
Ja.
Ich habe jetzt so ein paar Übungen in meinem Kopf, wo ich mir denke, yeah, buddy! So, Ronnie Coleman, jetzt noch direkt die 45er-Plays drauf.
Ja, stack mal was drauf.
Ja. So, weil ich hab da ein paar Übungen jetzt gerade in meinem Kopf. Ja. Ich denke mir so, der Barspeed oder halt die Bewegung halt am Ende ist noch zu smooth, wenn du das sagst.
Mm.
Und ich habe halt Reps in Reserve 1.
Okay. RRB, nee, also 9. ARIA 1, das sollte schon ein Grinder sein. Die letzte Rep, die sollte gerade noch so reingehen. Jetzt nicht, dass du irgendwo unbedingt einen Sticking Point haben musst, wo die Bewegung auch kurz stockt. Das kommt ja auch ganz oft, ne, dass ein Teil der Bewegung so schwer ist, wo du dann kurz innehalten musst und dann nochmal nachziehst. Richtig. Und dann erst die vollständige Range of Motion erreichst. Das muss nicht unbedingt mit drin sein, das kann sein. Es ist ganz oft so, dass Leute dann immer so einen Punkt in der Bewegung haben, der erstmal schwer ist, dann denken die, oh, hier geht's nicht weiter und hören dann sofort wieder auf, wobei sie dann eigentlich nur nochmal kurz neue Kraft einsetzen müssten, um dann diesen Punkt einfach zu überwinden und dann merkt man auch schnell, okay, das ist wirklich nur dieser eine Punkt und wenn man da einfach nochmal durchgrindet, dann merkt man, okay, man hat eigentlich noch ein Kraftpotenzial, aber dieser Barspeed ist unfassbar wichtig, den im Blick zu behalten und da hilft es halt auch, sich von außen einfach mal zu filmen und wirklich mal zu schauen, dann in der Analyse im Nachhinein dann, okay, wie schnell hat sich jetzt tatsächlich die Stange bewegt, das kann man ja auch dann wirklich objektiv messen und dann in Relation zu den vorherigen Wiederholungen stellen, wenn du halt siehst, okay, der Barspeed geht immer weiter runter und ist am Ende dann wirklich so, dass man sagt, okay, da ist gerade noch so die Wiederholung halt durchgegangen, dann bist du halt wahrscheinlich im Bereich 1-0 AWA. Ja.
Geil. Ich glaube, ich werde mein Training heute revolutionieren. Das ist ein echt guter Tipp. Also auch an alle da draußen, die jetzt zuhören und zuschauen. Weil ich habe das nie so gesehen. So Barspeed, den ersten Rep mit dem letzten zu vergleichen, macht mega Sinn, weil natürlich ist der erste relativ leicht verglichen zum letzten. Was nicht heißt, wenn das Gewicht schon adäquat gewählt ist, dass der erste schon vielleicht schon ein Struggler sein kann.
Kommt natürlich auch auf den Wiederholungsbereich an, ne?
Ja.
Also je tiefer der Wiederholungsbereich, desto langsamer wird natürlich auch schon die erste Wiederholung sein und dann wird vielleicht auch der Kontrast nicht mehr so stark sein, wie jetzt vielleicht bei einem Satz mit 15 Wiederholungen. Ne?
Richtig.
Nee, gehen die ersten Wiederholungen schnell raus und dann wird es zum Ende hin des Satzes immer langsamer. Ja.
Was, wenn du versuchst, die gleiche Geschwindigkeit rauszuholen. Also wenn du sagst, okay.
Das wäre Powertraining. Das wäre dann, damit trainierst du dann primär die Fähigkeit, die Stange irgendwo oder das Gewicht dann maximal zu beschleunigen. Gibt's ja auch. Ne? Das wäre dann so im Bereich 20-30% One Rep Max. Das Gewicht wählst du und dann versuchst du halt, dann die Stange immer maximal zu beschleunigen, obwohl das Gewicht ja sehr, sehr leicht ist. Aber du trainierst dann eben diese Powerfähigkeit, diese Explosivkraft.
Also so ein bisschen die Fast Twitch Muscles zu verstärken, du kannst
ja genau, richtig. Bei so einem leichten Gewicht, ne, hättest du mehr Slow-Twitch-Fasern
auch mit drin.
Aber wenn du halt dann eben diesen maximalen Intent eben reingibst, also diese maximale Sequenzierung, nennt man das auch der Muskelfasern, dann, ja, rekrutierst du tendenziell dann eher auch die größeren motorischen Einheiten, die Fast-Twitch-Fasern, auch wenn du halt ein niedriges Gewicht hast, also.
Interessant.
das finde ich auch grundsätzlich wichtig, ein guter Punkt auch, dass wenn du auch ein Gewicht hast, was vielleicht jetzt anfänglich erstmal ein bisschen leichter ist, jetzt bei einem Satz zum Beispiel mit 20, 25 Wiederholungen oder sowas, da wird sich das Gewicht bei den ersten Reps total leicht anfühlen, dass du aber auch dort schon direkt den maximalen Intent reingibst und schon direkt versuchst, eben das Gewicht während der konzentrischen Phase eben maximal zu beschleunigen. Ja.
Geil. Definitiv. Was hältst du von, weil wir sind gerade so ein bisschen in dieser Trainingsart und Weise, sich überschätzen, unterschätzen, Tempo, Intent, maximal Intent, Force Production. Was hältst du von allgemein Temposachen in der Art und Weise von negativen Reps, also dass man die exzentrische so ein bisschen mehr mitnimmt? Was hältst du davon, so 3 Sekunden, 6 Sekunden, 9 Sekunden?
Die exzentrische Bewegungsphase ist unfassbar wichtig. Nicht nur, um das Gewicht maximal zu kontrollieren, sondern auch natürlich einen Wachstumsreiz während der Phase zu induzieren. Ja, die exzentrische Bewegungsphase sorgt auch für viele Muskelschäden, die wir jetzt natürlich nicht primär durch das Training anhäufen wollen, aber die natürlich auch irgendwo einen gewissen Teil beim Anpassungsprozess spielen. Wir verletzen die Muskelfaser, dann Ödembildung, dann wird das Ganze repariert und so weiter. Also das spielt auch schon in den Muskelaufbauprozess mit rein, aber eben diese Phase ist halt super wichtig und auch super stimulativ. Deswegen sollte die auf jeden Fall kontrolliert werden, um halt einfach auch ja verletzungsfrei zu bleiben. Also wer die exzentrische Phase nicht kontrolliert, der wird wahrscheinlich Probleme bekommen bei bestimmten Übungen in den passiven Strukturen. Und das wird auch dazu führen, dass man halt ein Gewicht nutzt, was man, oder ein deutlich höheres Gewicht dann letztendlich bewegen kann, wenn man diese Phase halt einfach nicht, dieser Phase nicht genügend Beachtung schenkt.
Richtig.
Deswegen, die exzentrische Phase macht euch, also wenn ihr die kontrolliert, macht ihr euch auch schwächer, was im Muskelaufbaukontext ein großer Vorteil ist.
Ja.
Weil du musst dann nicht so viel Gewicht bewegen, bedeutet auch ein bisschen weniger Last auf die passiven Strukturen. Ne? Gerade wenn deine Gelenke so ein bisschen lediert sind oder schnell dann dich auch im Training dann limitieren, weil sie zuerst schmerzen oder auch innerhalb eines Mesozyklus zuerst dann zum limitierenden Faktor werden, macht das so eben super viel Sinn, dich dann eben auch durch das Kontrollieren der exzentrischen Bewegungsphase eben so ein bisschen schwächer zu machen, so dass du halt eben nicht so hohe absolute Lasten bewegen musst, was für deinen Muskel aber vollkommen egal ist, solange du halt nah ans Muskelversagen trainierst und eben diese vollständige Faserrekrutierung hast.
Richtig, richtig.
Wie weit man diese exzentrische Phase jetzt ausdehnen sollte, das ist recht individuell kontextabhängig, würde ich sagen. It depends. 6 Sekunden Exzentrik wäre schon arg lange. Aber grundsätzlich so 2 bis 4 Sekunden halte ich eigentlich in der Praxis für sehr, sehr sinnvoll. Ich würde die Zeit nicht unbedingt zählen, weil ich glaube, das nimmt so ein bisschen den Fokus von dem eigentlichen Ziel, also die maximale Stimulierung der Muskulatur. Ich würde mich viel eher darauf fokussieren, dass also während der Exzentrik das Stretch-Gefühl im Muskel zu spüren, als jetzt wirklich konkret zu zählen, 1, 2, 3, 4, sondern da würde ich dieses Zählen eigentlich eher weglassen, gucken, dass du natürlich eine gute Dauer hast. 2 Sekunden ist, denke ich, so ein ganz guter Richtwert. Mehr geht potenziell auch, wahrscheinlich auch so ein bisschen übungsabhängig. Aber ja, dass man da eigentlich primär sich auf den Zielmuskel dann fokussiert, oder halt eben auf die Kontrolle des Gewichts, je nachdem, ob du jetzt eine Eingelenks- oder eine Mehrgelenksübung hast. Jetzt beim ADL würde ich eher gucken, dass du das Gewicht einfach festhältst, dass du tight bist im Core-Bereich, dein Latt isometrisch anspannst, die Wirbelsäule neutral hältst. Und bei dem Bizep-Curl kannst du dann eben vielleicht so bei einem Single-Arm-Preacher-Curl oder so, fokussierst dich dann vielleicht ein bisschen mehr darauf, wie sich der Bizep wirklich dehnt und darauf sollte der Fokus liegen, als jetzt auf der genauen Dauer. Ich denke, für Hypertrophie nicht so relevant, wie lange jetzt die exzentrische Bewegungsphase geht. Ich würde es nicht zu weit treiben.
Hammer. Ich hätte es nicht besser sagen können.
Benutzt du so, sage ich mal, so Tempo-Varianten?
Ich liebe Tempo-Varianten. Was ich richtig gut finde an so Tempo-Work ist allgemein auch Rehab-Stuff. Also wenn man Verletzungen hat oder verletzungsanfällig ist, mit in manchen Phasen einfach nur mit Tempo zu arbeiten, also mit 3 Sekunden Negative bis zu 5 Sekunden Negative mache ich tatsächlich. Die Stabilität in meinen Gelenken und allgemein in der Ausführung ist nach so Phasen bei mir gefühlt immer um das Doppelte und Dreifache besser. Ich habe viel mehr Selbstbewusstsein in meine Gelenke, viel mehr Selbstbewusstsein in der Ausführung, weil ich einfach weiß, wie diese Kontrolle mich geschult hat, das alles nochmal mehr zu stabilisieren. Ja. Weil je mehr Time under Tension man hat, desto mehr muss man sich auch anstrengen, diese nicht aus dieser Technik zu fallen.
Mhm.
Weil du machst es dir im Prinzip nochmal schwerer, wenn du in der Time under Tension wackelst oder sonst was oder irgendwelche andere Irritationen hast und ist dann am Ende des Tages nicht zielführend, weil du willst die Wiederholung ownen. Du willst wirklich jede Sekunde, ob es 2 sind, ob es mehr sind, willst du mit 100%igen Fokus kontrollieren, so gut es geht. Und daraus, ob man dann 15 Reps macht, das wäre halt krass oder weniger, ist jetzt nicht wirklich, spielt jetzt keine große Rolle. Mhm. Einfach die Intensität und auch die Intention dahinter, wirklich das fokussiert zu kontrollieren, ist das A und O. Und I love it.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also ich denke auch, eine kontrollierte Exzentrik gehört einfach vor allen Dingen zum Hypertrophie-Training dazu.
Ja.
Und beim Powerlifting weiß ich nicht genau. Ich glaube, da gibt es jetzt keine konkrete Vorgabe bei einem Wettkampf, wie lange die exzentrische Phase gehen muss. Mhm. Beim Bankdrücken ist es aber zum Beispiel wichtig, dass du eine Pause im exzentrischen Umkehrpunkt einbaust. Und das finde ich gerade auch im Hypertrophie-Kontext wirklich ein super Tool, da nicht nur die exzentrische Bewegungsphase zu kontrollieren, sondern auch den exzentrischen Umkehrpunkt wirklich mal für eine Sekunde zum Beispiel zu halten, über eine One-Count-Pause, zum Beispiel beim Bankdrücken oder bei Kniebeuge-Varianten. Denn hier haben wir die Muskulatur in der Dehnung, der unterste Punkt, da haben wir den größten Stretch auf die Muskelfasern und dieser Punkt der Bewegung ist für den Muskelaufbauprozess eigentlich der allerwichtigste.
Crucial.
Haben super viel Daten, die eben zeigen, diese gedehnte Position des Muskels, die ist sehr, sehr relevant. Und um die einfach noch stärker zu kontrollieren und auch zu akzentuieren, baue ich da eben bei vielen Übungen gerne nochmal eine One-Count-Pause ein. Und alleine schon diese Vorgabe, pausiere die Hantel oder so im untersten Punkt der Bewegung, das zwingt dich auch schon, die exzentrische Bewegungsphase ganz anders anzugehen. Weil du kannst nicht einfach unten in den Punkt dann reinfedern, sondern du musst wirklich langsam runtergehen, wirklich feinfühlig gucken, okay, wann ist die Range of Motion vorbei, wann will ich im Prinzip schon wieder in die Konzentrik übergehen und genau diesen Punkt versuchst du eben feinfühlig dann eben abzuwarten und dort, sobald du ihn gefunden hast, dann eine Sekunde zu halten, die Spannung auf der Muskulatur zu halten und dann in die konzentrische Phase überzugehen. Also One Count Pause, im exzentrischen Umkehrpunkt extrem nice. Bei, wie gesagt, Benchpress-Varianten, Kniebeugen, einem ADL zum Beispiel auch. Bei Rudern auch da die Dehnung zu pausieren, super Sache. Und gleichzeitig gibt es dann zum Beispiel auch noch so Techniken, dass man zum Beispiel die Spannung auch im konzentrischen Umkehrpunkt dann nochmal hält. Also wenn du die Muskulatur voll verkürzt hast,
oh ja,
in der vollen Verkürzung bist, da dann auch nochmal diesen Punkt eine Sekunde zu halten, zum Beispiel bei Sachen wie einem Beinstrecker, ziemlich nice. Das wäre dann auch hier der schwerste Punkt der Bewegung, ne? Das Ganze dort zu halten, ist die größte Challenge.
Squeezen.
Und wenn du den schwersten Punkt einer Bewegung wirklich maximal kontrollierst und innehalten kannst, dann kontrollierst du die gesamte Übung, das komplette Gewicht und dann kannst du davon ausgehen, dass du den optimalen Hypertrophie-Reiz setzt bei gleichzeitig der geringsten Verletzungsanfälligkeit, würde ich sagen.
Hammer. Du hast kurz den Powerlifting-Bereich angeschnitten. Was man gerne auch macht im Powerlifting, so Deficit-Work, zum Beispiel beim Deadliften oder auch beim Rumänischen, kommt da jetzt ein bisschen auf die Mobility an, wie tief man kommen kann. Oder beim Squatten kann man auch zum Beispiel nicht nur pausieren, man könnte auch schauen, wenn, sag ich mal, die obere Hälfte des Squats sehr, was schwächer ist als die andere Hälfte, wenn man vom Bottom einfach gut starten kann, aber oben die letzte Streckung nicht mehr wirklich komplett durchführen kann, kann man zum Beispiel Boxquats einbauen oder gibt noch andere Tricks. Pausieren auf der Bench ist ein Trick, aber man kann sich auch, vielleicht hast du es schon mal gesehen, es gibt so ein Pad.
Mhm.
Manche machen das auch mit so Holzbalken.
Ja. Spoto Press. Ne?
Spoto Press ist auch richtig gut, um da Strength zu bilden, weil man pusht aus einer es ist nicht der tote Winkel, wie haben die es genannt? Es ist ein unvorteilhafter Winkel, in dem man presst. Man ist kurz vor Button, man ist kurz vor der Brust in so einem One Quarter, One Third Width Apart. Also kommt immer drauf an, wie groß ist dieses Holz.
Ja, das ist unterschiedlich.
Ja. Es gibt da auch dieses Go-To-Holz, ich weiß nicht, wie das heißt, so wirklich von dieser Marke, die das so ein bisschen eingeführt haben. Was auch immer. Auf jeden Fall so die Challenge, dann immer zu schauen, was sind seine Weaknesses in den drei Lifts, Bench Press, Squat, Deadlift, und da immer so ein bisschen so zu schauen, wie kann man seine mechanischen Schwächen ausbauen oder auskurieren mit Defiziten, mit Pauses, mit Tempos, mit verschiedenen Variationen an verschiedenen Winkeln, dass man nicht komplett runtergeht oder nur die obere Hälfte mitnimmt oder dann auch nur schaut, dass man zum Beispiel beim Benchen oder allgemein das Nervensystem belastet bei allen drei Lifts, indem man ein Drittel, also 1,3 Mal sein Maximum auf die Stange packt und das dann auch nur hält.
Mhm.
Einfach nur, um das Nervensystem anzuregen.
Mhm.
Also
super viele Möglichkeiten. Ja, Powerlifting ist natürlich dann nochmal so ein bisschen spezifischer, ne, was dann die Trainingsmethodiken eventuell dann auch angeht. So beim Bodybuilding kannst du halt sagen, okay, mach halt die Technik, die halt deinen Muskel halt optimal stimuliert und dann vielleicht deine Gelenke vielleicht tendenziell ein bisschen weniger, sofern das so, wir jetzt gar nicht immer nur mit dem Gelenkthema hier um die Ecke kommen, weil das für viele einfach gar kein Problem ist. Die haben starke Gelenke und die können einfach hart trainieren und das wird nie ein Problem sein, aber ne, grundsätzlich willst du halt hier immer die Muskulatur zum limitierenden Faktor eben machen und beim Powerlifting musst du halt dann auch wirklich nochmal so ein bisschen spezifischer gucken, okay, wo ist so der Flaschenhals, ne? Was verhindert oder was hindert mich daran, jetzt dieses Gewicht über diese Range of Motion zu bewegen und dann guckt man halt, okay, wo ist der Weak Spot, wo ist der Weakest Link in der Chain und trainiert dann eben genau diesen Bereich dann auf, also entweder eine bestimmte Muskelpartie oder einen gewissen Bereich innerhalb der Range of Motion und super, super interessant. Ja.
Ist es wichtig für einen guten Bodybuilder Start zu sein? Wurdest du das schon mal gefragt?
Oh, Daniele, du kannst doch jetzt nicht hier 35 Minuten in noch mit so Fragen um die Ecke kommen.
Ich spreng den Rahmen, es tut mir leid.
Spar dir die Frage, super Frage übrigens, kann man potenziell mal mit Ramon Limacher darüber sprechen, der ist sehr stark. Und da würde mich mal auch seine Meinung interessieren, aber das können wir gerne in den nächsten Folgen nochmal aufgreifen, das Thema. Mhm. Vielleicht nochmal kurz abschließend auch zum Thema Hype. Gibt auch so ein bisschen Research dazu und die Wissenschaftler stellen diese Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen Hype und diesem sogenannten Arousal, nennt man das auch in der Wissenschaft oder auf Englisch, in einer umgedrehten U-Kurve da. Ja, und diese besagt im Prinzip, dass so gar kein Hype, gar keine Anspannung vor den Sätzen nicht die beste Leistung produziert. Zu viel Hype und zu viel Anspannung, aber auch nicht. Also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Jeder muss, glaube ich, so für sich so einen gewissen State einfach finden, bei dem er eben optimal performen kann. Und es ist eben nicht so, dass je mehr Hype, je mehr Anspannung auch zu mehr Leistung führt, sondern ab einem gewissen Punkt geht diese Kurve wieder runter, ne? Wie so ein umgedrehtes U. Also ist erstmal tief, steigt an bis zu einem gewissen Punkt, flacht dann ab und geht dann anschließend wieder runter. Also mehr ist hier nicht mehr. Und ja, ich glaube, hier gilt es, so sein eigenes Ritual, seinen eigenen State zu finden, in dem man optimal performen kann. Und ich glaube, da haben wir beide schon gewisse Phasen eben durchgemacht. Und ich glaube, das ist super wertvoll.
Einfach testen. Also kann ich auch jedem anderen empfehlen. Wie du auch schon sagst, was auch interessant ist, dass wenn man so eine Disbalance hat zwischen Hype und seinen Kraftwerten und dann nicht halb an seinen Kraftwerten, dass man da so ein bisschen dann die Realisation hat, so hey, vielleicht ist da doch mehr im Tank, als ich
richtig
denke.
Richtig, ja.
So, und das ist halt auch interessant, weil wenn man diesen Test mal nicht durchführt, dann wird man das ja nicht erfahren.
Super wichtiger Punkt. Also gerade wenn ihr so das Gefühl habt, okay, ich trainiere vielleicht nicht hart genug, guckt euch natürlich mal erstmal so auch so Sachen wie Barspeed und sowas an.
Mega gut.
Und wenn ihr einfach merkt, oh, ich kann irgendwie nicht so richtig an meine Leistungsgrenze gehen, dann macht das ruhig mal. Hypt euch mal so ein bisschen auf, stellt euch mal vor, ne, ihr müsst jetzt einen Drachen töten oder ne, jemand hält euch eine Knarre an den Kopf, ja, und ihr müsst jetzt hier mal ordentlich pushen und mal wirklich alles geben, was ihr habt. Geht mal in diesen Super Saiyajin Mode und holt mal alles aus einem Satz mal raus. Und wenn die Leistung, die dann daraus resultiert, deutlich höher ist als das, was ihr vorher macht, dann habt den Denkzettel.
Definitiv.
Hammer. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfuel.de den Code HYPER für 10% Rabatt nutzen. Und Daniele, wir packen am Ende jeder Episode einen Track auf unsere Spotify-Playlist.
Yes.
Ich habe tatsächlich auch schon einen von...
Oh.
Okay, go ahead.
Ich bin prepared. Ich habe von Lucky und Future Capital Denim.
Hammer. Und ich nehme von einem meiner favorite Techno-Artists,
ja,
Rainer Sonnefeld.
Rainer Sonnefeld.
Heißt der?
Shoutout.
Nämlich Dance with the Devil.
Okay.
Boah, brutaler Track.
Geil.
Leute, wir machen jetzt weiter mit dem Q&A, also schaltet auch in der nächsten Episode wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.